Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography.
Also das hat ja mit sehr vielen Fotografinnen und Fotografen auch zu tun. Und es ist ja gar nicht so nötig, dass man immer ständig überall trommelt und auf Instagram und so. Also ich kenne sehr viele erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen, die das gar nicht machen. Und es scheint ja dann also noch einen anderen Weg zu geben. Und das ist bei mir ja auch so, dass ich das noch nie gerne gemacht habe. So, ne?
Ja, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ich stelle dich ganz kurz vor. Ich habe nämlich jetzt einfach Aufnahme gedrückt, weil du schon so voll im Flow warst.
Okay.
Und dann fangen wir gleich mal an. So, hallo zusammen. Ich sitze hier gerade online mit Betty Fink. Wer den Namen Betty Fink vorher noch nicht gehört hat, obwohl man ihn sich so toll merken kann. Betty Fink ist, schreibt sie selber, Kuratorin, Dozentin, fotografische Beraterin, Fotoredakteurin. Sie gibt Bücher heraus, kuratiert Ausstellungen, konzeptioniert und hält Workshops. Den meisten dürfte sie aber deshalb bekannt sein, weil sie von 2003 bis 2015 die Agentur Ostkreuz geleitet hat. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit explizit über Ostkreuz sprechen, weil das ja nun mal auch Vergangenheit ist. Wir werden aber auch nicht drum rumkommen, das zu besprechen. Jetzt steigen wir erstmal so ein, wie wir angefangen haben, nämlich warum Betty sich so gerne im Hintergrund hält. Hallo Betty.
Hallo, guten Tag. Danke.
Warum? Für die Einladung. Warum nicht so offensiver?
Es ist vielleicht überhaupt nicht nötig. Also ich glaube, dass es sowas mit Charaktereigenschaften zu tun hat. Und bei mir hat es immer sehr gut funktioniert, dass ich in so Netzwerken und Konstrukten diese Rolle hatte, die ich heute eventuell noch habe. Also ich war immer sehr umgeben von Menschen und auch von Menschen, die sich mit Kultur und ja Fotografie befassen. Und ich fand diese beobachtende Rolle, sie ist nicht nur beobachtend. Also ich hatte natürlich immer sehr viel Feuer für diese Fotografie und hatte aber auch immer nur darauf geachtet, wofür habe ich Feuer oder wofür interessiere ich mich. Und es war meistens im Kontext von Menschen sitzen zusammen und unterhalten sich über Fotografie. Deswegen auch diese frühe Begeisterung eventuell für Ostkreuz, für diese Idee, man sitzt zusammen und spricht über Arbeiten und über Weiterentwicklung. Und für mich war das immer einfach spannend, dabei zu sein und das automatisch mitzubekommen. Und ich hatte das große Glück, dass ich sehr früh immer Menschen getroffen habe, die mich inspiriert haben und aber auch protegiert haben, indem sie meinten, dann geh doch mal zu dem und dem Fotografen und assistiere dem. Oder dann arbeite doch mal bei Markus Schaden im Buchladen. Das ist doch ganz interessant. Oder dann studier doch mal bei Arno Fischer oder also es war immer so ein Impuls von außen, der aber mit so Zwischenmenschlichkeit zu tun hatte und ich glaube, das war mir die wichtigste Basis immer. Also ich hatte in einer ziemlich tollen WG in Köln gewohnt, so eine Künstler-WG, wo das auch Thema war. Man hat sehr viel über verschiedene Kunstrichtungen gesprochen. Ich war da mit Abstand die Jüngste, die waren zum Teil schon 60 und ich glaube, dass das mich so von früh auf geprägt hat, dieses, ich habe assistiert, dann haben sie gesagt, geh doch mal dahin oder wir gehen zu einer Ausstellung. Und als ich meinen ersten Auftrag hatte, war das sogar für das SZ-Magazin ziemlich verrückt. Und den habe ich nur bekommen, weil mir den eine Fotografin weitergegeben hat, Mitte der 90er, zu einer Zeit, wo noch nie jemand ein Bild von mir gesehen hat. Und dann saß die ganze WG und hat überlegt, wie ich dieses Bild mache oder wie wir diese Situation und auch dieses Aufgefangensein von außen und dann zusammen überlegen, wo gehe ich hin oder wo geht ihr hin. Ich glaube, das ist mir so ein Herzensthema und ich glaube, dass das der Grund ist, warum das funktioniert bei mir. dass ich einfach nur durch diese Idee oder diese Begeisterung von Fotografie im Gespräch und immer an die richtigen Leute geraten bin oder in den richtigen Kontext. Ja, das war jetzt eine lange Erklärung, aber.
Nee, dafür haben wir ja die Zeit. Ja, aber genau. Schön, dass du sagst, dass du ja grundsätzlich gerne mit Leuten zusammensitzt, weil genau das tun wir ja gerade hier. Also hätte ich den Weg Richtung Berlin gemacht oder ein bisschen außerhalb von Berlin, weil du ja gar nicht direkt in Berlin wohnst, würden wir ja auch zusammensitzen. Also genau. Wir würden ja genau das machen eigentlich. Deshalb, geht ja hier gar nicht darum, dich jetzt extrem in den Vordergrund zu rücken, sondern ich habe einfach nur so ein bisschen gesehen oder verfolgt wäre das falsche Wort, das wäre wäre Schmeichelei.
Ist auch schwierig.
Sondern so ein bisschen, ich wusste natürlich, wer du bist und was du gemacht hast, so, hatte aber dann irgendwann das Gefühl, nicht mehr zu wissen, was du genau tust, weil du das eben nicht nach außen transportierst. Ja. Und deshalb dachte ich, dann frage ich doch mal nach. Ja. Was machst du denn gerade so?
Also für mich habe ich da schon ein bisschen das Gefühl, dass ich nach außen transportiere, aber das Außen ist halt wieder mein Netzwerk. Und ich glaube, dass, also um jetzt wieder auf Ostkreuz zurückzukommen, mal kurz, also vielleicht erzähle ich ganz kurz, warum ich bei Ostkreuz gelandet bin. Kann ich?
Du nimmst mir alle Fragen vorweg. Perfekt. Okay. Ich lasse einfach laufen.
Weil ich glaube, es ist ein bisschen wichtig. Ich hatte ja eben erzählt, ich hatte immer so diese Leute um mich rum und die haben mich immer inspiriert. Und ich war in Köln und wollte bei Arno Fischer studieren und war bei Markus Schaden im Laden und in dieser WG. Und einer meiner WG-Gründer hatte auch diese Agentur Live quasi mitgegründet. Die war damals noch recht klein in den 90ern. Also es war auch
diese Agentur, diese vollkommen unbekannte kleine Agentur, diese Agentur, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Live, keine Ahnung.
Kann man nachlesen, die haben eine Webseite.
Eine Webseite, das ist geil. Das ist eine Agentur, die haben eine Webseite, könnt ihr nachlesen, super.
Genau, und bevor ich dann überhaupt, also ich habe assistiert und war immer in solchen, ich war immer in guten Welten, würde ich jetzt mal sagen. Das hat mich immer weitergebracht. Und als dann Peter Kleinert meinte, ach, guck dir doch mal Live an, das hat er gesagt, weil ich so eine Angst hatte vor meinen Aufträgen immer. Also was heißt immer, ich hatte diesen SZ-Magazin-Auftrag, da musste man sich mit dem Karneval von Köln und Düsseldorf auseinandersetzen, aber eigentlich nur in sehr wenigen Bildern und ich habe nächtelang nicht geschlafen, ich habe alle verrückt gemacht um mich herum, es war schrecklich, also die Bilder sind am Schluss schön geworden, aber es war wirklich furchtbar und ich hatte Angst, immer im Leben diese Anspannung zu haben, wenn ich, das hat auch mit meiner Öffentlichkeitsscheu oder so zu tun, wenn ich eben mich präsentieren muss oder meine Arbeit präsentieren muss und mich vorstellen muss. Und das war so prägend. Und da habe ich dann eben auch drüber gesprochen, dass eben damals Peter Kleinert meinte, dann guck doch mal bei Live, sprich doch mal mit denen, die sind cool und so. Und dann habe ich dann fotojournalistisches Volontariat gemacht und das hat mich auf einmal sehr beruhigt, obwohl ich dann auf der anderen Seite dachte, okay, das ist jetzt so angewandt im Gegensatz zu dieser, sage ich mal, ein bisschen Fotoszene in Köln, wo ich am Anfang als sehr junger Mensch so ein bisschen eine Ahnung hatte, was das bedeutet. Und Live war ja was angewandtes Journalistisches da ging es um Arbeiten und nicht nur um sich darstellen. Und das hat mich aber sehr beruhigt und ich fand diese Arbeit sehr, sehr spannend auch. Ich habe alle Magazine kennengelernt, ich hatte super nette Kolleginnen und Kollegen und ich hatte vor allem diese ganzen spannenden Fotografinnen und Fotografen, was damals noch sehr überschaubar war und auch ein bisschen persönlicher, weil es noch sehr klein war. Ne? In den 5 Jahren, als ich dann da war, nach dem Volontariat nochmal 2 Jahre, ist es sehr gewachsen, also richtig, richtig groß geworden. Und ich glaube, wir waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als ich angefangen habe. Und dann waren es 40, als ich aufgehört habe, glaube ich.
Okay.
Oder 38, also mit diesen ganzen Technik und alles. Aber es war unglaublich, wie die Räume wurden umgebaut und so. Und das war so die goldene Zeit der Magazinfotografie, ne? Also es war wirklich interessant, wie was für reiche Menschen so ein Stern- oder Geofotograf, weil die einfach mal so diese Langzeitreportagen gemacht haben und die Honorare eigentlich viel besser waren als heute. Genau, und das war der Grund, warum ich so dachte, so, oh, das beruhigt mich, ich muss jetzt nicht in die Öffentlichkeit, hatte aber irgendwie durch dieses Live auch schon so ein Netzwerk wieder um mich rum, ne? Also sowohl von Magazinseite als auch von Agenturen, als auch von Fotografen. Und habe aber immer gesagt, okay, ich möchte aber doch gerne ein bisschen mehr wieder in so eine Grundidee von wir sitzen zusammen und sprechen über Arbeiten und wollte dann doch nochmal bei Arno Fischer mittlerweile in Berlin studieren und habe dann immer allen gesagt, also ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen, ich finde es wirklich toll, aber ich werde bei Arno Fischer noch in Berlin studieren und dann werde ich parallel bei Ostkreuz arbeiten, bei dieser Agentur, weil das war so das, wie ich mir das Leben vorgestellt habe.
Ja, okay, und, aber das scheint ja auch funktioniert zu haben.
Ja, und das ist aber das Interessante. Genau, ich habe nur darüber gesprochen. Ich habe wirklich nie irgendeinen Kontakt, ich habe dann mal Ute Mahler von Weitem auf so einem Ausstellungseröffnung oder bei der Freelance-Veranstaltung Maurice Weiß sprechen hören, weil die waren immer so sehr weit weg. Und ich habe aber immer darüber gesprochen und eine meiner Freundinnen hat in Berlin dann Journalismus studiert, hat Maurice auf einer Veranstaltung getroffen und meinte, ja, Ostkreuz sagt mir was, weil meine Freundin Betty aus Köln, die sagt nämlich, sie arbeitet mal bei euch. Und dann hat Maurice gesagt, gib mir mal ihre Nummer. Und okay. Dann habe ich tatsächlich die Nachricht bekommen, Maurice würde mich jetzt demnächst mal anrufen von dieser Freundin. Und dann habe ich mit Maurice gesprochen und genau, der hat sehr lange geredet, wenn man ihn kennt, er redet sehr viel und auch spannend, aber ich habe fast nichts verstanden, weil er so leise geredet hat, aber er hat zum Glück am Schluss gesagt, komm doch mal vorbei. Ja, genau, so war das.
Und dann bist du einfach bei Ostkreuz durch die Tür gelaufen, aber du hast ja nicht sofort Ostkreuz geleitet, oder?
Nee, also ich bin bei Ostkreuz, ich habe dann gedacht, so puh, ich komme jetzt wirklich mal vorbei, bin nach Berlin gefahren und es war eben 2002, als da waren noch die ganzen Gründer und es waren noch die alten Räume, so riesengroß und ich kam da rein, es war alles voll verraucht und es saßen noch an diesem großen runden Tisch so Jens Rötsch und Sibylle Bergemann und Ute Mahler und Werner Mahler, also es war wirklich so ein verrauchter Raum, ich habe eigentlich fast nichts gesehen, Harald Hauswald, alle haben geraucht, sowohl im Büro als auch in diesem Raum. Genau, aber es war trotzdem dieses Gefühl von, ey, ich glaube, ich bin komplett richtig hier. Also es war so eine Sympathie.
Da hast du direkt Zigarette angemacht.
Nee, aber es hatte sowas, auf der einen Seite hatte es sowas Avantgardistisches, auf der anderen Seite war es so, dass ich das so menschlich fand, dass ich mich da so wohlgefühlt hat. Es hat mich ein bisschen an meine WG in Köln erinnert. Und es wurde ziemlich durcheinander gesprochen und von Ideen und das waren aber alle möglichen Ideen. Das war ja auch noch eine sehr analoge Zeit. Da wurde zum einen geredet, man bräuchte mal eine Datenbank und gleichzeitig möchten wir mehr Ausstellungen und dann geht's noch darum, dass wir mehr Aufträge. Also es wurde über alles gesprochen, aber nichts Konkretes und ich glaube, wir sind so ein bisschen offen verblieben. Ich habe aber gesagt, dass ich mir das alles vorstellen kann, glaube ich. Und ich war ja dann noch in Köln und musste erst mal kündigen und so. Und ab irgendwann war klar, ich komme jetzt eben nach Berlin mit meinen wenigen Sachen. Und einen Tag, bevor ich anfangen sollte, der Bereich war vollkommen unklar, was ich da überhaupt zu machen habe. hatte Werner Mahler mich angerufen und Maurice und meinte, ach, lass uns doch heute Abend nochmal essen gehen, aber nicht in der Agentur treffen, sondern lass uns essen gehen. Und dann haben die mir erzählt, dass es in der Zwischenzeit leider in den letzten Monaten so ein Clash gegeben hätte, intern. Also das war eine sehr, das war die Medienkrise, ne, nach 2001 und es gab irgendwie sehr große Differenzen in der Art, wie machen wir weiter oder wie gehen wir damit um? Und darüber hatte sich das Büro quasi, also auch die Agenturleitung und Geschäftsführerin damals, sehr mit den mit einigen der Fotografinnen mhm. und Fotografen verworfen, so dass ja, dass die gegangen ist. Okay. Also die wurde gegangen und ist gegangen. Es war auf jeden Fall zum Glück so. Also sie haben mir dann gesagt, okay, Iris ist jetzt weg. Du musst jetzt leider das alles machen. Also es gab natürlich noch diese, ich war 28. Ich hatte noch nicht viel Erfahrungen. Hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich nie zugesagt. Also dieses Unkonkrete mach irgendwas fand ich okay. Aber ja, und ich, Iris war am Anfang noch da und hat zum Glück, und da waren ja noch einige tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das Einzige, was man tun konnte, ist, also sie hat mir erklärt, ganz toll auch, wie die Arbeitsweisen dort sind. Das war alles noch sehr analog. Es gab nur einen einzigen Computer mit E-Mails und dann hat man die E-Mails ausgeschrieben in ein Buch und in die Mitte vom Raum gelegt. Und es war sehr lustig.
Die Mitte.
Genau, ja. Wow. Aber das war am Anfang so und dann nicht mehr lange. Und genau, und das Einzige, was ich, glaube ich, damals tun konnte, ist zu denken, okay, ich gehe jetzt durch diese Schubladen, durch dieses analoge Archiv und ich gucke mir alles an, was ich da sehe und hatte halt durch Live ein sehr gutes Gedächtnis, auch wenn es um Bildnummern geht im Archiv und wer welches Bild und wer mit den Inhalten versehen, das hatte ich schon gut geübt. Mhm. Und dann habe ich eben mit den Ostkreuz-Fotografinnen und Fotografen so gesprochen und wir hatten ohnehin miteinander viel zu tun. Dann bin ich irgendwann los und habe so die Geo-Redaktion besucht und den Stern und wie man das damals eben gemacht hat und habe einfach gesagt, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich bin jetzt bei Ostkreuz und ich würde mich gerne darüber unterhalten, wie wir miteinander arbeiten oder ja. Und
das hast du einfach so gemacht. Du bist so von nichts, von 0 auf 100 bei Ostkreuz rein, hast das plötzlich geleitet und hast gesagt, so, ich gehe jetzt in die ganzen Redaktionen und sage überall mal hallo, ich bin jetzt bei Ostkreuz.
Ja, was heißt das geleitet, ne? Das klingt so groß, das war natürlich überhaupt nicht so. Am Anfang war ja noch Iris da und es ist wirklich, es war schon echt auch eine Belastung und ich weiß, dass mich am Anfang ganz oft Sibylle oder Ute angerufen haben, kommst du bitte morgen wieder? So, die hatten Angst, dass ich wegbleibe, weil es schon eine sehr pubertäre Zeit der Agentur war. Also es waren sehr dolle Umbrüche und diese erste Vollversammlung, die ich miterlebt habe nach 2 Tagen, da wurde sehr viel geweint und geschrien. es war crazy. Wirklich ganz, ja, es war wirklich verrückt, muss man jetzt mal wirklich sagen. Aber das hat Werner, glaube ich, selber mal erzählt, dass das so die Pubertät war. Und da sind dann auch einige der Ursprungs Ostkreuzler ausgestiegen in dieser Zeit und es sind neue, jüngere dazugekommen. Und das hat es mir, glaube ich, ein bisschen leicht gemacht. Dadurch, dass dann so Darwin Meckel und Esma Eichhöfer und so ein paar Jüngere dazugekommen sind, Lynn Schröder und Julian Röder, das war so, da habe ich mich dann auf einmal so ein bisschen mehr als Mama gefühlt und das machte mir dieses Leiten ein bisschen leichter im Sinne von dieser Gruppe. Wenn ich das so sagen kann. Aber mit so Begrifflichkeiten würde ich das jetzt auch nicht so verknüpfen. Das war eher so ein Verstehen, wer Ostkreuz ist und wie die Fotografie ist, was sind das für Geschichten und dieses Kennen von dem Außen, was eben mit Fotografie arbeitet und zu schauen, wie kriegen wir das zusammen oder wie kann man damit Geld verdienen? Also so ganz einfach runtergebrochen, ja. Ich glaube, das war dieses Herantasten am Anfang.
Ich meine, Ostkreuz war gegründet 90, glaube ich, 1990. Ja, genau, das heißt, 90. Da waren die 12, 13 Jahre alt. Ich meine, das ist ja schon eine gute Zeit eigentlich, ne?
Ja. Also
das ist ja jetzt nicht so, als wenn da bis dahin nichts passiert wäre.
Ganz im Gegenteil. Also Ostkreuz ist ja wirklich von 0 auf 100. Durch den Fall der Mauer, durch die Wiedervereinigung waren diese Gründungsmitglieder im Fokus und auch von Time Magazine. Und hast du nicht gesehen, weil die Welt wollte sehen, was in diesem Land war und was für Geschichten erzählt wurden. Und sie wollten auch sehen, wie dieser Umbruch ist, ne? Und deswegen war eigentlich die Auftragslage und auch zuvor schon, ne? Also mit Westmedien zum Teil. Das war ja sehr, sehr erfolgreich sofort. Also da mussten die ja gar keine Werbung für machen. Das war sofort im Fokus. Und ich glaube, dass diese Zeit ziemlich lange gut war und zu dem Zeitpunkt im Grunde ja auch noch, ne? Aber das ist natürlich dann diese Schwankung wie Medienkrise und wie erfinden wir uns neu und klar, persönliche interne Geschichten, das kam da alles dazu. Genau, deswegen war das wahrscheinlich so die erste pubertäre Krise, die ich damit bekommen habe.
Okay, wie groß war denn der Schritt, dass du, ne, du hast ja vorher nur ein Volontariat bei Life gemacht und bist dann über Umwege, du hast gesagt sogar, du hast vorher noch assistiert in Köln.
Ich habe ziemlich vielen Fotografinnen und Fotografen assistiert und eben noch bei Markus Schaden im Buchladen am Anfang. Mhm. Und dann habe ich aber noch 2 Jahre bei Life als Fotoredakteurin gearbeitet. Mhm. Also der Schritt war riesig, aber er hatte halt viel mehr... Also er klingt vor allem auch so riesig, weil dieses Agenturleitung, diese renommierte Agentur und so, ne, das ist schon so, dass ich am Anfang sehr große Probleme hatte, weil ich weder Management noch, also alle diese Faktoren, die man so damit verbindet, dass man entweder promoviert hat oder also wie so im Ausstellungskontext dann eben, ne, oder man hat eben so ein klassisches Geschäftsführungsstudium gemacht oder so. Und das hatte ich ja alles nicht. Also es ging, aber da Ostkreuz eben auch diese eher sehr familiäre Art hat zu arbeiten, miteinander zu arbeiten und nach vorne zu arbeiten, glaube ich, dass viele, also dass so ein richtiger Manager hätte das überhaupt nicht ausgehalten, ehrlich gesagt.
Ja, das hört sich auch genauso an. Also es hört sich genauso an, als wenn Leute, deren Profession Management oder Leitung oder so ist, da überhaupt kein Land gesehen hätten. Nee. Weil das, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert hätte. Ne? Das klingt eher so, ne, dass du da das Glück hattest, in was reinzurutschen, was genau dein Ding ist. Nämlich irgendwo dazwischen einfach das alles so ein bisschen zusammenhalten und so ein bisschen helfen, dass das irgendwie läuft. Ne? Und wie du selber sagst, so ein bisschen Mutti sein auch. Ne? Also es ist ja, es ist jetzt nicht so, als wenn Ostkreuz nicht eine Agentur wäre, die auch des Öfteren überhaupt mit Internas, ne, ob das jetzt Dokumentationen über Ostkreuz sind, das ist extrem. Die haben ja in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren einen Hype erfahren, den sie auch selber produziert haben.
Ja.
Da hat man extrem viel auch, ne, es gibt ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe bei Arte nur über Ostkreuz. So, das ist schon echt schräg, was man da zu hören bekommt. Ne? Und dann gab es noch das Jubiläum und die Ausstellung jetzt. Und
ein Film.
Das ist schon viel. Mhm. Genau, ein Film. Und da sieht man auch schon eine Menge. Und da passt das natürlich genau zu dem, was du gerade sagst. Dass da jemand, der kommt und sagt, ich komme hier im Anzug, ich bin jetzt euer Geschäftsführer und das läuft jetzt hier so. Das kann ja nur in die Hose gehen.
Ja, so. Ja, wahrscheinlich zu der Zeit, als ich da eben angefangen habe, zu der Zeit auf jeden Fall, weil das war wirklich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Pubertät. Ne? Also es war sehr viel Umbruch, es war sehr viel Erwachsenwerden, es war sehr viel, wo stehen wir eigentlich, machen wir jetzt Ausstellungen, wie arbeiten wir für Magazine, manche hatten dann irgendwie ihre Lehraufträge schon und so. Also es war so eine Orientierungsphase, die zwar schon sehr wichtig war in allen Schritten, aber überhaupt noch nicht so geordnet oder so, auch gar nicht gut zu ordnen. Also es war fast nicht möglich, das zu ordnen. Das musste sich alles so finden. Und ich denke mal, also ich hatte da niemals den Überblick in dieser ganzen Zeit. Ich hatte aber immer dieses Fels in der Brandung gehen, da zu stehen und mich wirklich für die Menschen zu interessieren. Und auch, muss ich auch wirklich sagen, das ist sehr familiär. Und ich bin gerade, wenn so... Ja, Sibylle Bergemann, Ute Maler, Werner Maler, das ist so ein Herzensthema schon gewesen, als ich angefangen habe, weil ich das immer so von Weitem beobachtet habe. Und wenn man dann so drin ist, dann wird es ja eher noch stärker, weil dann versteht man auch, was die Fotografie mit den Menschen zu tun hat und umgekehrt. Und das eben bei allen mitzubekommen, weil es einfach ein Kommen und Gehen ist und ein sehr enges Zusammenarbeiten und eben dieses, wir sprechen über Arbeiten, aber wir sprechen auch über euren Liebeskummer und über die Trennung und die neuen Kinder.
Ja, okay, das ist
es ist so alles dabei. Und das ist natürlich das, was zum einen die Arbeit einfach macht, dort zu bleiben, zum anderen auch es schwierig macht, so managementmäßig damit nach außen zu gehen und es zu verkaufen, ja.
Okay, aber ne, wenn du sagst, dass das so, das klingt ja so, als wenn das alles so fluide funktioniert hat, irgendwie wurschtelt man sich da durch. Gab es denn aber auch Momente oder wie funktionierte das überhaupt, wenn es hieß, jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden? Habt ihr die dann demokratisch damals entschieden oder hast du dann quasi als Leitung gesagt, nö, wir machen das jetzt so, oder war das eher so ein Hin und Her, bis alle gesagt haben, jo?
Nee, also es war ja die ganze Zeit eigentlich, also bis zu meinem Weggang interessanterweise, Werner Mahler eingetragener Geschäftsführer. Ne? Also der hatte zwar die Schule schon gemacht, aber er hat auch seine freien Arbeiten. Und im Grunde war Werner viel da, auch wie so der Vater der Agentur. Und wir hatten immer Sitzungen, nenne ich das jetzt mal. Ich muss dabei lachen. Also wir hatten einmal die Woche Besprechungen, ne? Also war die wichtigste. Ja, und später haben wir ein Direktorium gegründet. Da waren dann noch 4 Fotografinnen und Fotografen mit drin. Die haben dann mitbesprochen, weil die Fotografinnen und Fotografen sind ja zum Teil Gesellschafter der Agentur. Mhm. Deswegen sind diese ganzen großen Entscheidungen, die mit Geld zu tun haben oder wir ziehen um, oder wir machen ein neues Ausstellungsprojekt. Das wird natürlich alles vorher im Kleinen gesprochen und dann wird es im Größeren besprochen. Und das war dann dieses Direktorium, ich glaube auch jede Woche. Und diese kleinen Entscheidungen, die jetzt mit der Agentur zu tun haben und auch wir machen eine neue Webseite oder was verändern wir in der Datenbank, das haben wir natürlich in der Agentur intern auch nur besprochen, ohne dass da jetzt jedes Mal das Direktorium mitsprechen musste. Aber diese großen, wichtigen Schritte und auch was sonst alles passiert, wie die Lage ist, wer wie arbeitet, genau, das war immer in dieser Runde. Und genau, und deswegen hatte ich jetzt die ersten Jahre immer mit Werner zusammen. Und dann gab es halt immer diese Gesellschafterversammlungen und in denen wurden dann immer große Entscheidungen getroffen, ne? Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr.
Was waren das für Entscheidungen? Also was ist so eine große Entscheidung?
Also große Entscheidungen hatten oft mit Geld natürlich zu tun, weil dieses Konstrukt, also es ist ja, sage ich mal, das ist so ein sehr sympathisches Solidarprinzip auch auf eine Art gewesen, oder ist es noch? Weil es ist, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist natürlich alles ganz, ja, wie so eine Gesellschaft eben aufgebaut ist. Jeder hat Anteile und die Agentur finanziert sich darüber, dass sie eben Prozente von den Aufträgen nimmt, beziehungsweise von den Archivverkäufen, beziehungsweise es gibt noch so eine Büropauschale im Monat, die jeder zahlt. Und ganz früher, als ich angefangen habe, hat man noch so eine Einlage bezahlt. Also wie wenn man bei so einem Golfclub Mitglied werden würde. Ich glaube, das waren 2 oder 4.000 Mark oder so. Also ziemlich gut auch, ne? Also es war exklusiv. Genau. Und die ganze Arbeitsweise war zum Teil noch nicht ganz so wirtschaftlich durchdacht, würde ich jetzt mal sagen. obwohl es zum Teil wirklich gut funktioniert hat und es hat sehr, ja, es ist immer alles aufgegangen. Aber als es noch keinen Verein gab und als die Ausstellungen einfach mal so gemacht wurden, und die wurden ja sehr viel gemacht und auch sehr renommiert und schon Bücher, war zum Teil das Geld für diese Ausstellung noch nicht da und es wurde dann über die Agentur quasi, beziehungsweise die Fotografen haben das selber bezahlt. Und das war natürlich solche, ja, also das hätte ganz gut nach hinten losgehen können, weil es einfach sehr, sehr teure Projekte waren, ne? Und klar gab es dann oft Fördergelder und es wurde dann auf den letzten Drücker doch noch finanziert über diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich glaube, da ist Ostkreuz jetzt so auf jeden Fall erwachsen, ne? Also dass es irgendwie diesen Bereich gibt, der ist mit tollen Mitarbeiterinnen für diese Finanzierung der Ausstellungsprojekte zuständig. Und dann gibt es eben diesen Bereich Agentur und Auftragslage und Datenbank und alles, was da zusammengehört. Genau, und es war bei mir nicht getrennt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich alle Bälle in der Luft halten muss und dass das sowohl mit den Ausstellungsprojekten zu tun hat, als auch mit den Veröffentlichungen und mit allem. Und es gab natürlich diese tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es war trotzdem sehr viel jonglieren und ja, durch den guten Namen natürlich auch sehr viele gute Aufträge, die dann reinkamen von vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es auch so ein finanzieller Erfolg war von Anfang an oder in der Zeit.
Ja, gut, das ist ja auch eine Definitionssache, was was Erfolg ist. Ne? Wenn man das immer nur ans Finanzielle knüpft, wird das am Ende auch irgendwann schwierig, weil dann guckst du nur noch aufs Geld. Was ich aber interessant finde, ist, dass du ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, dass dich zum Beispiel die eigenen Aufträge immer total gestresst haben. No, dass du immer Angst davor hattest, irgendwas erfüllen zu müssen. Aber von dem, was du jetzt erzählst, klingt das für mich auch wahnsinnig stressig. Also wahnsinnig, war da überhaupt kein Druck für dich, dass das alles laufen muss? Oder? Ja, okay.
Doch. Also es ist nicht, dass ich mich da jetzt auf einmal in eine bequemere Situation gesetzt habe. Also es war auf jeden Fall sehr stressig, aber es war auch sehr toll. Also es war ein sehr großer Wechsel zwischen allem und auch ja, also ich fand es auch sehr spannend und ich fand eben die ganzen Arbeiten spannend, die da entstanden sind und das so live mitzubekommen. Aber es war in jedem Fall herausfordernd. Mhm. Ja, es war eine große Herausforderung. Und ich hätte mir aber nie vorstellen können, dass ich da jemals weggehe. Also es war für mich eher die Vorstellung, ich versuche mich da besser mit zu arrangieren, ich versuche da besser zu werden. Aber ich hätte nie den Impuls gehabt, ich kann das nicht mehr machen oder so. Also dafür war es auch zu wichtig und zu viel Familie und ja, auch zu interessant zu viel, alles.
Ja, und Verantwortung, ne? Wenn man da so lange drin hängt, hat man das, ne, dann hat man das Gefühl, so eine Verantwortung mitzutragen.
Ja,
und aber du bist ja dann schlussendlich ja trotzdem, hast du aufgehört, 2015.
Ja, also was auch damit zusammenhängt, also ich hatte, also 2014 kam Werner Mahler zu mir und meinte, okay, er will jetzt nicht mehr die eingetragene Geschäftsführung sein, weil er jetzt sich mehr um die Schule und seine vielen freien Arbeiten und so kümmern möchte und dass ich das jetzt machen sollte. Und dann habe ich, also dass man so beim Amtsgericht als Geschäftsführung eingetragen wird, war für mich also so rein, wenn ich darüber nachgedacht habe, ziemlich mit einer viel größeren Verantwortung verbunden, als die ich ohnehin sowieso schon hatte. Aber nicht, dass ich da in meinem Kopf irgendwie, also selbst wenn sich da nichts geändert hätte, es hatte was damit zu tun. Ich dachte, in dem Moment, wenn ich eingetragene Geschäftsführung bin, dann werde ich mich anders verhalten, weil dann habe ich ja eine ganz andere Verantwortung von meinem Gefühl. Und mit diesem Grundgedanken, der mich am Anfang noch mehr bedrückt hat, bin ich dann zu ganz vielen Ostkreuz-Befreundeten, ebenso Managern und Sammlern und Leuten, die mit Geld jonglieren und sich juristisch auskennen, auch Anwälten. Ne? Und ich habe, also das waren dann eher so befreundete Ostkreuz-Manager und genau. Und dann habe ich gesagt, können wir da mal drüber sprechen, weil ich soll jetzt die Geschäftsführung übernehmen und ich muss jetzt einfach kapieren, was es bedeutet und wie ich mich damit jetzt, wie ich damit umgehe, auch mit diesen Gesellschafterverträgen und mit dieser ganzen Vergangenheit und mit allem. Und da habe ich mich mit sehr vielen Leuten unterhalten und war eigentlich am Anfang so Feuer und Flamme für diese Umstrukturierung, die mir es ermöglichen würde, diese Agentur zu leiten, ohne sie zu verändern. Weil ich hatte nämlich Angst, wenn ich zu doll aufs Geld achte, dass dieses laissez-faire-artige oder auch dieses herzensblutartige nach vorne rennen verloren geht. Mhm. Und das hatten ja alle immer, ne? Also wir haben kein Geld, wir machen das Projekt trotzdem. Und so ungefähr. Mhm. Und das hätte ich niemals gemacht als Geschäftsführung so richtig. Und habe einfach so mit vielen Leuten gesprochen. Dann gab es einen Organisationsberater, der dann meinte, er kommt da bei uns mal rein und arbeitet mit uns und guckt, wie das funktionieren kann. Und das war aber ganz spannend. Das war das Direktorium eben Werner Mahler und ich. Und dann gab es Gespräche und mit allen. Und es ging über so ein paar Wochen. Und in dieser Arbeit, interessanterweise, wo es auch einzelne Interviews gab, habe ich immer gedacht, ach toll, das klingt gut. Es gibt dann diesen Verein, der kümmert sich für die um die Ausstellungsprojekte und alles ist so strukturiert und wir können das so. Und das war von außen betrachtet. Also ich kam mir so vor, als würde ich das jetzt so mit arrangieren, wie man den, wie man die Agentur verändern kann. Und da gab es auch so Bilder von einzelnen Häusern und so. Und habe aber gar nicht mehr meine Rolle darin gefühlt. Ich hatte nicht mehr dieses, wo bin ich da eigentlich? Also ich hatte gar nichts. Und das habe ich dem irgendwann gesagt. Das ist, ich habe diesem Organisationsmenschen gesagt, es ist komisch. Alle sind voll begeistert, wie wir da gerade arbeiten eben und wie wir das umstrukturieren. Und ich fühle aber jetzt überhaupt keine Zugehörigkeit, wo ich da sitze. Und dann hat er mir so Fragen gestellt von wegen Freiheit und so. Also das war auch, und am Anfang habe ich mich noch dagegen gewehrt, aber ich habe dann irgendwann kapiert, dass es für mich echt ein guter Moment ist, zu sagen, ich glaube, ich möchte mal woanders
was
sein.
Was anderes.
Ja. Mhm. Und das,
okay, crazy. Und wie wurde das aufgenommen?
Also es ging erst mal 2 Monate nur mit mir, in mir, und ich wollte das auch gar nicht akzeptieren. Und dann bin ich rausgefahren zu Werner, der auf dem Land lebt auch. Und und dann habe ich das, Ute war auch nicht da, und dann dachte ich, ich muss es erst Werner sagen. Und dann war das so ein ganz, dann ist Werner reingegangen und hat einen Schnaps geholt. Der hat gar nichts gesagt. Und dann haben wir Schnaps getrunken und ich glaube auch geweint. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist, also ich weiß es schon noch genau, aber es ist auch zu privat. Und ich weiß, dass es ganz schön krass war, aber dass ich danach so dachte, so, ich glaube, es ist richtig. Und ich habe zu Werner gesagt, ich fühle mich so, als würde ich, wäre ich durch Oskar so erwachsen geworden und müsste jetzt alleine rausziehen, wie nach dem Abitur oder so. Genau.
So, erste eigene Wohnung.
Genau, ja.
Okay, nee, also natürlich geht es hier nicht darum, dass du irgendwelche privaten Internas erzählst, auf gar keinen Fall, sondern es war eher so, okay, war das eher so, dass alle gesagt haben, jo, super Schritt, oder eher so, warum gehst du, bleib hier?
Ja, es war sehr, wir waren dann auf Paddeltour und dann habe ich es allen gesagt und das war sehr, ja klar, also zu allen, mit denen ich ganz eng schon immer war, war das einfach irgendwie traurig und aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich richtig weg bin. Und viele haben, glaube ich, aber auch gedacht, okay, Veränderung ist vielleicht wirklich gut und du bist ja gar nicht weg. Aber es war auf jeden Fall, auch traurig. Also es war eine Veränderung, ja.
Okay, und aber du hattest ja dann wahrscheinlich gar keine Idee von dem, was du danach machst, oder?
Also
oder hattest du? Hast du einen Plan gehabt?
Ich habe keinen Plan gehabt. Also ich hatte diesen starken Impuls, dass ich Freiheit, glaube ich, ganz toll finde auf einmal zum ersten Mal überhaupt. Und ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich durch Ostkreuz unglaublich viele Menschen und ein unglaubliches Netzwerk hatte, ne? Also sowohl in diesen Ausstellungsbereich als auch Magazinbereich, als auch, ich hatte ja schon seit 2007 an der Ostkreuz-Schule in der Fotoredaktionsklasse immer so ein Seminar oder da unterrichtet. Mhm. Genau, ich hatte schon das Gefühl, ich bin in einer Welt, die ich verstehe, also in dieser dieser Welt der Fotografie, die unsere Nische ist, ne? Und ich hatte noch keinen richtigen Plan, aber ich wusste, ich bin dann weiter an der Ostkreuz-Schule. Wir hatten solche Workshops schon ein Jahr vorher über Ostkreuz initiiert. Da ging es darum, Absolventinnen und Absolventen zu erzählen, wie man jetzt mal wirklich auch, wenn man dann draußen alleine ist, damit umgeht und arbeitet und Geld verdient und sich präsentiert. Und diese Schritte wusste ich schon. Und ich wusste, als ich dann frei war, glaube ich auch, dass ich eine Fotogruppe gründen möchte von Leuten, die ich kenne. Aber nicht in so einem wirtschaftlichen Sinne wie bei Ostkreuz, dass ich dann wieder alles machen muss oder wieder Agentin bin. Also ich wollte auf keinen Fall mehr Agentin sein, sondern ich dachte, dieses miteinander über die Fotografie sprechen, miteinander weiterkommen, zu gucken, ja, was kann ich überhaupt erzählen, wenn ich gerade gar nichts erzähle, und dann aber gleichzeitig dieses Geld verdienen, wie es eben das Prinzip von Ostkreuz ist, das finde ich so wichtig und gut, und das möchte ich jetzt erstmal ausprobieren in einer neuen Gruppe. Ja, und dann habe ich...
Okay, und wenn du das, ne, du ja?
Ich habe dann 10 Fotografinnen und Fotografen angeschrieben, die ich gerade spannend fand und gut. Und die haben alle gesagt, oh super. Und dann haben wir uns getroffen, bei Ostkreuz noch damals. Und dann haben wir uns 14-tägig eben immer zusammengesetzt. Das war so angelehnt ein bisschen an dieses Sure Fix von Ostkreuz, wo man über Arbeiten spricht. Mhm. Aber gleichzeitig auch, wie können wir damit Geld verdienen? Wie gehen wir damit raus? Wie machen wir unsere Website? Oder wie kommen wir für uns weiter, auch finanziell?
Ja. Okay, und dann, wie ging das dann weiter? Weil du musst ja irgendwie dann plötzlich, du musst ja auch Geld verdienen. Also du hast damit ja wahrscheinlich jetzt nicht so viel Geld verdient, dass du davon leben kannst, oder?
Ich habe damit, nee, aber ich hatte so einzelne Bausteine. Also ich hatte zum einen die Schule, klar, und dann hatte ich irgendwie ab und zu diese Workshops, dann hatte ich diese Gruppe, dann hatte ich einzelne Fotografinnen und Fotografen schon, die einfach geblieben sind, also die ich auch alle 2 Wochen für 2 Stunden getroffen habe. Und ich hatte am Anfang auch noch für Verlage, also ich habe dann zum Teil auch noch mal fotoredaktionsfreie Jobs gemacht. Okay. Mhm. Also ich wurde sowieso am Anfang, als ich meine Abschiedsmail geschrieben habe von allen Kunden, wurden mir sehr viele
Angebote gemacht,
wirklich. Das war ganz, ganz schön zu sehen, aber das waren alles so festangestellten Angebote, aber auch in tollen Magazinen und wichtige Aufgaben, aber es wollte ich ja nicht. Aber dieses freie Ab und zu, das fand ich schon ganz gut. Und ich hatte aber trotzdem immer das Gefühl, bei diesen freien Fotoredaktionsjobs, das erfüllt mich jetzt nicht wirklich. Also dieses über Fotografie sprechen und weiterkommen, das finde ich gut. Aber dieses auch, weil ich das zum Teil auch für so Titelredaktion und so gemacht habe, war das für mich nicht das Richtige, ehrlich gesagt.
Schon mal überlegt, einen Podcast zu machen?
Wieso ist es die naheliegende Konsequenz daraus?
Nee, oder? Weil das war grundsätzlich die Grundmotivation, überhaupt hiermit anzufangen. Ich wollte mich einfach nur mit Leuten unterhalten. Eigentlich über Fotografie, aber ich unterhalte mich ja so selten. Wir unterhalten uns ja auch nicht über Fotografie gerade. Man unterhält sich einfach gerne.
Ja, wahrscheinlich.
So, ich finde es interessant, dass du so gerne und bereitwillig erzählst und gleichzeitig vorher gesagt hast, dass du das eigentlich nicht gerne machst.
Ich mache das nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber wir haben ja vorher drüber gesprochen und ich dachte, wir können uns gut unterhalten. Also deswegen war das für mich keine Öffentlichkeit mehr.
Okay, alles klar, sehr gut. Das gefällt mir. Nee, finde ich total interessant, diesen Weg von Ostkreuz und dann sich so. Also bei Ostkreuz kann man ja schon einfach sagen, standest du auch auf eine gewisse Art und Weise in der Öffentlichkeit. Ne? Also da wusste jeder, wer du bist und was du tust und was du machst.
Ja.
Und wenn man Ostkreuz gesucht hat.
Da musste ich auch öfter mal irgendwie im Radio was sagen oder im Morgenmagazin wurden da so Beiträge geschnitten und so. Also da musste ich ab und zu sogar was sagen. Also das war meine Aufgabe. Aber ich habe das trotzdem nie gerne gemacht. Und ich finde, wenn man es nicht gerne macht, kann man es irgendwann weglassen, wenn man sich selber entscheiden kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Beste. Also ne, wenn man die Freiheit hat zu entscheiden, was man macht und was man nicht macht, ist das schon kurz vor Luxus.
Ja.
Ne, zu sagen, nee, das brauche ich nicht, das mache ich nicht gerne. Damit höre ich jetzt auf. Das muss man sich auch leisten können, in Anführungszeichen. Ne? Also das finde ich schon interessant. Jetzt um so ein bisschen mal wegzukommen von Ostkreuz, weil du ja nun mal auch jetzt seit 7 Jahren fast gar nicht mehr dort arbeitest. Das geht schnell, ne?
Ja.
Das geht richtig schnell. Die Zeit rast. Obwohl, Ostkreuz ist, wenn man die Schule mitdenkt, bist du ja immer noch da.
Also ich habe ja auch mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen noch sehr viel zu tun. Also es ist auch privat noch, ne? Also es ist nicht so weit weg. Auch mit der Agentur habe ich gerade wieder zu tun, aber wegen der Schule. Genau. Also, aber es ist trotzdem sehr schnell gegangen.
Ja, um jetzt mal den Bogen ein bisschen zum konkret Fotografischen zu kriegen. Ich habe mich tatsächlich, nachdem wir das erste Mal telefoniert hatten kurz und ich mir so überlegt habe, worüber wir sprechen können, ist mir aufgefallen, oh Gott, du warst so lange bei Ostkreuz. Wie viele verdammte Fotografien hast du dir täglich angeguckt?
Ja.
Das muss ein Haufen sein. Der hätte mich wahrscheinlich persönlich komplett überfordert.
Ja, vor allem, also Ja, aber ich glaube, das lernt man einfach auch dadurch, dass ich bei Live vorher war und diese Schubladen aufmachen, diese Bilder gucken, diesen Kontext mit dem Bild, mit dem Fotografen und sogar die Veröffentlichung, alles so zusammenbringen. Ich glaube, das ist sowas, was man ziemlich gut lernt, wenn man in diesem noch kleineren Agenturkontext mit analogen Arbeiten konfrontiert ist. Das könnte heute digital, glaube ich, nicht mehr passieren. Also mir könnte es digital nicht mehr so passieren. Aber ich wusste genau, in welcher Schublade was ist und welche Bildnummer das hat und wie der Print aussieht und was auf der Rückseite steht. Und das war sehr viel, aber das ist ja das, was ich liebe. Also heute noch. Also so analoges Archiv, da kriege ich immer so eine Gänsehaut, wenn ich nur darüber höre oder lese, weil ich das einfach so vom Geruch und von dieser Art, was zu entdecken und da durchzugehen. Und das war ja auch bei Ostkreuzen sehr, dann lagen oben die Kisten mit den Vintage-Prints und diese Beschriftung und unten die Schubladen mit den Dias oder mit kleineren Prints. Also es ist schon sehr, es ist ein tolles Arbeiten einfach. Ne? Also es fand ich jetzt nie zu viel. Und ich glaube, da habe ich ein sehr gutes Bildgedächtnis und kann dadurch, dass wir da auch sehr viel editiert haben, bin ich sehr gut in diesem schnellen Editieren oder auch Erfassen. Und gerade wenn es viele Bilder sind, und das kann ich jetzt sogar aufs Digitale übertragen, weil das macht man ja nur noch digital. Genau, und das ist aber das, was ich liebe.
Okay, hast du denn dann auch nach der Arbeit immer noch weiter, hast du Fotografie mit nach Hause genommen im wahrsten Sinne des Wortes? Also bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, jetzt gucke ich mir noch was anderes an? Also privat noch eine Ausstellung oder hier noch ein Fotobuch? Also das klingt nach 24/7 Foto.
Ja, also klar, wir waren ja mindestens zweimal die Woche auf irgendwelchen Eröffnungen oder kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen seit Corona. Es war ständig irgendeine Eröffnung von irgendwelchen befreundeten Kolleginnen und Kollegen oder es war halt in dieser ganzen Berliner Fotoszene, wenn man das so sagen kann, halt sehr viel los und da es hat einen immer angeschrien, dass man dabei ist. Also ich glaube, das muss man schon mögen, weil sonst wäre es wirklich zu viel. Ne?
Ja, absolut.
Ja, auch so Book Launches und so. Ja, ich war da überall immer gerne und bin es eigentlich jetzt noch. Jetzt war nur nicht mehr so viel. Ja.
Ich habe das sehr genossen, dass es nicht mehr so viel war.
Ja, weil man nicht mehr angeschrien wird. Ne? Also ich hatte halt oft, bin ich da nicht hin und hatte aber immer ein schlechtes Gewissen oder so. Und das ist schon sehr beruhigend, wenn es jetzt ein bisschen ausgewählter wird. Ja.
Genau, es ist ein bisschen konzentrierter. Habe ich das Gefühl. Also das wird sich garantiert wieder ändern. Garantiert.
Ja?
Bestimmt ändert sich das wieder. Also nach Corona, wann auch immer das sein soll, wollen doch garantiert alle wieder überall hin. Also ich möchte gar nicht wissen, was dieses Jahr in Aal passiert. Das explodiert ja wahrscheinlich.
Ja, das stimmt. Und
das geht ja gar nicht anders. Ich probiere jetzt langsam mal Ostkreuz abzuschließen. Ja. Sehr langsam probiere ich das. Ganz klassische, angewandte Frage. Wie wählt ihr die Fotografinnen aus, die ihr bei Ostkreuz rein? Wie viele waren denn da, als du angefangen hast? Weil das waren ja nicht so viele wie jetzt sind ja fast 20 oder so.
Ja, aber mehr. Ich glaube so 17. Also es war so ein Übergang. Also dadurch, dass am Anfang, als ich angefangen habe, ist ja gleich Jens Rötsch und Jörn van Höfen. Es sind einige rausgegangen. Und dann kamen so ein paar neue, aber es waren immer so um die 16 bis 18. Also bei mir war in meiner Zeit 18 das Allerhöchste und jetzt ist, glaube ich, wirklich 20, 21, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist dieses Magnum-Prinzip, dass, also es ist ja ein sehr familiäres Miteinanderarbeiten und das ist ja schon, wenn man so betrachtet, wer drin ist und sieht, wo die studiert haben, da war das schon von Anfang an so, dass die ersten oft bei Arno Fischer studiert haben, die dann so reinkamen und dass eben immer so gesagt wurde, guckt euch das Antonia Schlösser mal an oder so, ne? Also so war der Anfang oder Maurice Weiß oder beziehungsweise man hat sich getroffen und es hat so gepasst. Sowohl von der Idee und von der Haltung und von diesem, ich möchte was erzählen, als auch, ich muss aber auch arbeiten. Also ich bin jetzt nicht nur so in einem künstlerischen Kontext oder ich will auch arbeiten. Und ich glaube, diese Mischung ist es zum einen, die wichtig ist, und eben dieses, wir passen auch persönlich zueinander. Also es hat schon gerade früher irgendwie sehr viel Wichtigkeit, also jetzt immer noch, wie versteht man sich? Und man muss nicht irgendwie abends miteinander mit jedem Bier trinken, aber es ist schon wichtig, dass man da so eine, ja, so eine professionelle Ebene hat, wo man sich sehr schätzt. Ja.
Mhm. Ja. Was glaubst du denn, wie Ostkreuz nach außen mittlerweile wahrgenommen wird? Also hast du da ein Gefühl für? Bekommt man das innerhalb der Agentur mit, wie man da wahrgenommen wird oder welchen Einfluss man überhaupt hat?
Wie Ostkreuz als Agentur wahrgenommen wird oder als die einzelnen Mitglieder, meinst du?
Ja, so eine Mischung daraus, ne? Also ich hatte immer das Gefühl, dass Ostkreuz irgendwann, das war so ein Gebilde, das wurde auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Nicht wie eine Agentur, wo so ganz viele verschiedene Fotografinnen dabei sind, sondern Ostkreuz, das war so eine bestimmte, das war halt so eine Blase an Menschen und die war einfach, die stand fest. Und das wurde auch so nach außen wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das in der Agentur selber auch wahrgenommen wurde, dass man so ein bestimmtes Standing sich erarbeitet hat über eine bestimmte Art und Weise, wie Leute arbeiten. Ne? Das ist bei Live wäre es jetzt, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ne? Schwieriger zu sagen, ja, das ist so Live.
Ja,
da hat
ja.
Man bei Ostkreuz also eher dann so ein Gefühl.
Aber klar, Live ist ja auch eher eine Bildagentur sage ich jetzt nicht, aber es geht schon sehr viel um Bild. Und bei Ostkreuz geht es sehr viel um Fotografin und Fotograf. Mhm. Also das ist so der Schwerpunkt und natürlich um die Bilder. Deswegen sind die ja zusammengekommen. Und ich glaube schon, also das mit der Pubertät, was ich vorhin gesagt habe, fotografisch ist das nochmal eine andere Sache, obwohl das auch sehr zusammenhängt, weil gerade dieser Mauerfall und am Anfang war noch sehr viel DDR in der Auftragslage und in der Veröffentlichungslage und auch mit den Ausstellungen und auch noch, als ich am Anfang da war. Und dann ging es sehr darum, was erzählen wir, was sehen wir jetzt. Deutschlandbilder war, glaube ich, das Erste. Was ist in Deutschland gerade los? Was finden wir da für Aspekte? Und dann eben die Stadt oder die Grenze oder eben Europa. Ne? Also es waren ja immer sehr große Themen mit Auseinandersetzung. Und früher war das so sehr viel um sich selbst drehen. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eher positiv. Mhm. Da hatte man sehr viele persönliche Geschichten und Zusammenleben. Und das hat man heute auch wieder. Ne? Also, aber es gab schon, glaube ich, in der Zwischenzeit so einen Bogen, der ein bisschen erwachsener geworden ist. Und die Außenwahrnehmung, ich kriege das ja auch immer so mit, ich finde das schon sehr positiv erwachsen jetzt. Ne? Also es hat was.
Okay, dann nehme ich jetzt die Rolle des Kritikers ein.
Ja.
Ich versuche es. Ich hatte in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass die, was so PR und Marketingarbeit für die Agentur extrem aufgesattelt haben. Und dann kam das eben, ich glaube, es war 2019 oder so, gab es diese Arte-Reihe, wo Deutschland im Jahre 2019. Ich saß davor und habe meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Nicht, weil ich die Filme alle so gut fand, sondern weil ich dachte, wie zum Devil haben die das denn gemacht? Wir reden am Ende, ne, wir reden am Ende von einer Fotoagentur in Berlin, die es geschafft hat, fast alle Fotografinnen, die sie da haben, einzeln auf Arte vorzustellen.
Ja.
Das war für mich so ein PR-Coup, wo ich dachte, Leute, Respekt an euch, aber das ist mir jetzt ein Schritt zu viel. Also das war geil für die Agentur und ich dachte so, naja.
Okay, aber du meintest inhaltlich oder meinst du jetzt, dass überhaupt so ein Format eine
Agentur
vorstellt?
Genau, dieses Format. Inhaltlich braucht man da überhaupt nicht drüber reden. Ne? Da ging es um was und das hatte ein Thema. Das ist ja auch das, was bei Ostkreuz immer relativ wichtig war, ne? Dass es auch um irgendwas geht und dass man nicht einfach nur schöne Fotos zeigt. Da müssen wir nicht drüber reden, sondern mir ging es eher darum, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht langsam in der Außendarstellung und in der PR-Arbeit ein Schritt zu viel ist.
Aber ich glaube, das
so aufzutreten.
Ja, ich glaube, also für mich ist das überhaupt nicht PR-Arbeit, weil Arte und Ostkreuz ganz gut zusammenpassen und sogar persönliche Kontakte da natürlich bestehen.
Ja, natürlich.
Ich glaube, das ist immer eher so ein, klar, machen da irgendwie einige gute, also Arbeit, ne, und bringen das nach außen und verkaufen diese Idee. Aber ich finde es schon so ein bisschen naheliegend, auch so zu arbeiten. Und wie man das Format dann am Ende findet, ist nochmal eine andere Sache. Aber ob da jetzt ein Dokumentarfilm auf Arte läuft oder im Kino, was ja auch schon vorkam, oder diese, ja, okay, es ist eher wie eine Auftragsarbeit, ne? Also man spricht ja dann wirklich über Es ist ein ganz neues Format, das gab es vorher nicht, das stimmt schon. Mhm.
Also das war keine Kritik an Ostkreuz oder den Fotografen. Nee, da dürftest du ja.
Ich würde das auch machen, wenn das.
Aber das war eher so. Ich hatte irgendwann das Gefühl, es war so ein Außenwirksamkeitspeak erreicht bei Ostkreuz. Ja. Und das ging auch alles damit einher. Das hatte ich ja eben schon mal versucht anzufragen, dass auch Ostkreuz einen bestimmten Einfluss bekommen hat, ne? Die Art und Weise, wie fotografiert wurde, was nach außen getragen wurde. Ich glaube, dass vor allem an den Hochschulen in Deutschland das auch sehr wahrgenommen wurde. Jetzt nicht bei Lehrenden, sondern bei Studierenden, die da plötzlich, das war so eine bestimmte Form von, nicht überall, ne? Man kann die Fotografinnen bei Ostkreuz natürlich niemals über einen Kamm scheren. Ja. Dafür sind sie zum Glück zu unterschiedlich. Aber es war trotzdem schon so eine Haltung, was Themen angeht.
Ja, und schau mal, Ostkreuz war so ein Begriff, ne? Also wenn man Porträt gemacht hat, sollten die Leute so schauen wie auf Ostkreuzbildern und es ist so in die Ferne, ja, so ganz melancholisch.
For example, ne? Das ging dann so Hand in Hand mit Brand 1. So, das passte genau. Ganz gut zusammen wahrscheinlich. Und das hatte irgendwann, das wurde immer mehr. So, und wenn man das, vielleicht bin ich dann auch zu sehr auf diesem Betrachtungsfilm, dass ich sowas immer sehr lange verfolge und mir angucke, was passiert da und welche Richtung bekommt das, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, es braucht jetzt langsam mal irgendwas anderes. Es braucht jetzt mal was dagegen. Das muss jetzt mal anders aussehen. Ich meine selber innerhalb Ostkreuz, ich weiß, Sebastian Welz oder so ist jetzt dazugekommen, glaube ich, total abgefahrener junger Fotograf. Kann man jetzt hier auch einfach mal so nennen. Total crazy. So. Guckt man sich an, total jung, aus dem Nirgendwo gekommen, kommt einfach, der fällt aus dem Himmel, fällt da rein. Und
ja, Johanna Maria Fritz auch, ne?
Genau, also das sind so ein paar Jüngere dazugekommen, die das auch jetzt, sagen wir mal, bildsprachlich so ein bisschen gebrochen haben, hatte ich das Gefühl. Aber Ostkreuz hat immer noch einen Stellenwert, der für Ostkreuz total super ist und für die Leute, die dort in der Agentur sind. Ich weiß aber, dass es, ich weiß überhaupt gar nichts eigentlich. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, das sind so Zwischentöne, die man mal mitbekommt, die langsam sagen so, Ostkreuz ist langsam mal, das geht nicht mehr.
So, okay, aber also das sind so, die
nicht
Leute,
so, nicht so drastisch,
die auch,
wie ich das
die
jetzt
auch
sagen,
alles war früher mal besser. Und
nee, gar nicht.
Die Veränderung
nicht. Nein, das darfst du nicht falsch verstehen. Eher genau andersrum. Eher genau das Gegenteil, sondern so Ostkreuz, das ist nicht früher war alles besser, sondern Ostkreuz ist super, aber wir brauchen mal sowas wie Ostkreuz nur anders, in neu.
Wie wäre das denn?
So. Ja, ich bin nicht derjenige, der das so sagt. Ich höre das ja nur. Also das geht ja nur bei mir links rein.
Du musst dann fragen,
das
was sie damit meinen.
Ja, das kann ja auch keiner, du kennst das doch. Das ist dann Gemecker und dann fragst du und dann ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, wollte ich mal sagen gerade. Das sind die Leute, sowieso immer meckern. Das sind auch die immer sagen, früher war alles besser und so. Ne? Deswegen.
Ja, wenn früher alles besser war, warum, dann das funktioniert ja nicht. Das ist übrigens in 30 Jahren auch so. In 30 Jahren war auch früher alles besser, ist dann heute.
Naja, ich finde es ja voll wichtig gerade, weil das ist ja so ein Thema von Ostkreuz, diese Entwicklung, diese Weiterentwicklung, und die hat sehr mit den Menschen zu tun. Und für mich war das ein sehr großer Einschnitt, als Sibylle Bergemann gestorben ist. Und ich habe diese Zeit mitbekommen, als ich noch in diesem Schiffbauerdamm war dieser Ursprung von Ostkreuz überhaupt, ne, in deren Wohnung Arno Fischer, Sibylle Bergemann. Und da war halt auch immer zu Ostzeiten Cartier-Bresson und Robert Frank und Helmut Newton und saßen auf diesem Sofa. Und auf diesem Sofa habe ich noch die erste Weihnachtsfeier gemacht von Ostkreuz. Und es war für mich so Wahnsinn. Also das, selbst wenn es sich selbstverständlich angefühlt hat in dem Moment, aber es ist jetzt für mich im Nachhinein, dass ich das mitbekommen habe und diese Zeit mit Sibylle auch und so, also das ist für mich schon so eine ganz andere Zeit, die hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was Ostkreuz heute ist, obwohl die Malers natürlich noch ihre Linie weiter, also da ist noch sehr viel Ursprungslinie, aber ich glaube, das sagen auch sehr viele, dass sich danach sehr viel verändert hat, so jetzt die letzten Jahre. Und es ist aber auch wichtig und gut. Also ich finde, das ist so.
Das war keine Wertung, ne? Also das sollte gar nicht wertend sein. Ja, überhaupt nicht gut oder schlecht. Gut oder schlecht, das sind so Begriffe, da geht es ja nur noch um Schwarz und Weiß und das ist mir zuwider.
Genau.
Sondern das war eher so, es gibt so eine Range an Befindlichkeiten, wie Menschen halt sind. So, und es gab eine Zeit, da war Ostkreuz wirklich das Ding. Oder das ist immer noch in einem bestimmten Bereich, ist Ostkreuz, hat immer noch so ein Standing. So, und aber mittlerweile, das ist aber auch meine Wahrnehmung. Deshalb sage ich das auch ganz subjektiv jetzt. Ne? Ja. Meine Wahrnehmung, dass der Professionalisierungsgedanke, mhm. ne, das, was nicht vorhanden war, als du angefangen hast, wo es einfach nur darum ging, wir machen einfach. Ne? Mhm. Wie das bei allen Dingen ist, die sich entwickelt haben, irgendwann kommt man an den Punkt, sich zu professionalisieren und zu sagen, wir müssen das jetzt mal hier auf stramme Füße stellen und das muss jetzt mal alles Hand und Fuß bekommen, ja. damit wir das auch wirtschaftlich betreiben können. Und in dem Moment bekommt das auch nach außen eine andere Sichtbarkeit. Und das ist das, was ich jetzt meine, was ich gerade wahrnehme in den letzten Jahren, dass das so sehr... Das ist jetzt halt, das ist serious jetzt. Das wird jetzt ernst gemeint und jetzt steht das alles und jetzt machen wir damit Geld. Im positiven Sinne natürlich auch.
Ja, ja.
Also Geld ist nicht immer negativ.
Nee, ist ganz positiv sogar nur. Ja. Mhm. Ist nur leider manchmal in falschen Kontexten genau. Vorhanden. Ne? Aber also ich finde es aber ganz interessant, weil ich glaube, dass es ja übertragbar ist auf diese ganze Zeit, gerade die sehr also ich finde es heutzutage, also ich frage mich zum Beispiel heute, wie habe ich das damals geschafft, Mitte der 90er ohne Internet, wie habe ich mich denn informiert? Also wo, mhm. also abseits von diesen Netzwerken, die ich hatte, aber woher kannte ich Magnum oder woher kannte ich, klar, dann habe ich in einem Buchladen gearbeitet und habe da geblättert, aber ich finde es schon sehr erstaunlich, dass wir früher Mitte der 90er eine Fotoszene hatte, die man verstehen konnte und wo man wusste, was gehört alles dazu. Also was gehört für Arbeiten dazu, was gehört für Menschen innerhalb von Köln jetzt in dem Fall dazu. Und das war sehr übersichtlich. Also da kannte ich mich als sehr junger Mensch auf eine Art gut aus und kann heute nicht mehr nachvollziehen, wie ich das heute machen würde, weil ich finde es heute so riesig unübersichtlich und zerklüftet.
Wirklich? Findest du? Ich habe genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, das ist so glasklar.
Echt? Okay, da bist du, weil du da einen Podcast machst, wahrscheinlich immer am Ball informiert. Also ich finde es klar, man kriegt diese Newsletter, man kriegt irgendwie, man liest die einschlägigen Magazine oder so, aber ich finde, als junger Mensch, wenn ich heute als junger Mensch Fotografie studieren würde, hätte ich erstmal schon diese Herausforderung mit diesen vielen Schulen, die gab es ja damals gar nicht. Ne? Und
stimmt.
Dann ist es irgendwie auch so, mache ich das jetzt eher künstlerisch oder angewandt? Also es ist sehr... sehr unterschiedlich alles. Und dann ist
es so durchkategorisiert. Ne? Das war vielleicht früher nicht so. Ne? Es gibt halt, du machst halt entweder Kunst oder dann bist du Dokumentarfotograf oder machst du Journalismus oder du machst alles so festgelegt. Mhm. Und das hat auch alles seine eigene Szene schon fast. Das ist vielleicht, meinst du das, dass es größer geworden ist, dass es nicht mehr alles eine Fotoszene ist, so, sondern dass das mittlerweile einzeln, also so nehme ich das wahr, dass es einzelne kleine Bubbles sind, die existieren und die muss man erstmal überblicken. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass über diesen einzelnen kleinen Fotobubbles, die so, sagen wir mal, lassen wir es jetzt mal in Deutschland existieren, dass es da immer noch so, ich sag mal, 30, 40 Positionen gibt in Deutschland, die stehen da drüber. Die haben da, die schweben über diesen Einzelbubbles und haben so ihre Finger überall so ein bisschen mit drin. Die spielen überall eine Rolle. Irgendwie. Vielleicht sind auch 30, 40 sogar zu viel. Vielleicht sind es auch nur 20 Leute.
Ja.
So, und das finde ich sehr interessant. Und wenn man das einmal so geblickt hat, ist das total simpel und aufgeräumt alles. Weil da alles, was drunter kommt, ist dann nicht mehr so ganz wichtig.
Ja, vielleicht sollst du mal ein Magazin dazu herausgeben oder.
Ja, aber das will ja keiner lesen, das interessiert mich.
Also das wäre dann so ein Standardlehrwerk im ersten Semester oder so.
Ja, genau, so ein Buch für Studierende. Das kann ja keiner
wie
kaufen.
Wie blicke ich durch?
Geld.
Wie verstehe ich das hier alles? Ja.
Ich glaube, Studierende als Zielgruppe sind wirtschaftlich nicht gerade der Erfolg. Also der kauft einer und der Rest kopiert sich das. Hätte ich ja auch gemacht. Ja. Also das ist, du hast gar nicht studiert, ne?
Du wolltest
bei Arno Fischer studieren,
ich war ja sehr jung dann auf einmal doch bei Live. Ich habe dann wirklich ohne Studium, bis heute überlege ich mir manchmal, was ich jetzt noch studieren könnte.
Echt, würdest du nochmal studieren?
Nee, ich finde dieses sich umgeben mit irgendwelchen Menschen und dieses Wissen, also klar, von der Vorstellung, aber ich liebe meine Arbeit und hätte jetzt auch keine Zeit parallel zu studieren, aber diese Vorstellung, da sowas mitzubekommen, also das finde ich schon jetzt auch, finde ich noch interessant. Aber ich glaube, dass ich ein ziemlich gutes Studium hatte mit diesen ganzen Wegen und Kreisen und so, wo ich da so drin war.
Okay, kannst du einmal sagen, was du tatsächlich gerade tust. Also nicht jetzt in diesem Moment, da redest du, aber sonst, was hast du in den letzten 5 Jahren gemacht? Was war deine Arbeit? Womit bist du morgens aufgestanden und womit bist du abends ins Bett gegangen?
Also ich hatte, es ist auch wieder so interessant, weil es so wenig geplant war, ne? Aber ich glaube, es hat sich dann rausgestellt, dass dieses miteinander an der eigenen Arbeit arbeiten, das ist, was ich wirklich am allerbesten, was mich am allerglücklichsten macht, und die andere Seite genauso. Also wo es eben um Weiterkommen geht, aber auch um Geld verdienen, aber auch um diese freie Arbeit, die man erzählt und wie man sie unterbringt. Und ich hatte ja dann die erste Fotogruppe gegründet und die gab es dann 3 Jahre. Und dann gab es viele einzelne Fotografinnen und Fotografen und dann gab es wieder Anfragen zu Büchern oder zu auch so einem Ausstellungsprojekt mal. Und sowas habe ich auch alles gemacht. Aber ich bin jetzt wirklich durch Corona wahrscheinlich auch zurückgekommen zu dieser Einzelarbeit. Ich habe jetzt 3 Gruppen, öfter mal Workshops und es kommen sogar schon Gruppen auf mich zu, die vielleicht irgendwelche Fördertöpfe bekommen haben und ein Ausstellungsprojekt planen. Mhm. Und das Gute ist, weil ich vorhin meinte, ich mache nicht so Werbung oder ich bin ja auch nicht auf Instagram oder sowas. Ich glaube, dass es auch ganz gut ist, weil ich finde, das passt alles so zu dieser Arbeitsweise, die ich kenne. Also die Leute, mit denen ich arbeite, ich glaube, die kennen das auch schon so ein bisschen, beziehungsweise die erwarten das auch, entweder aus diesem Ostkreuz-Kontext oder aus einer Gruppe oder einem Workshop, den ich mal gemacht habe. Aber es ist sehr organisch. Also es ist wirklich so, dass ich fast jeden Tag 3 Termine habe, 3 Einzeltermine, und mittwochs, donnerstags habe ich noch Fotogruppen und dienstags oft einen Workshop, und dann habe ich ziemlich viele Einzeltermine, also jeden Tag. Und es ist sehr, die bleiben zum größten Teil. Also ich habe sehr viele Dauerfotografinnen und Fotografen.
Okay, und die berätst du dauerhaft? Also du bist quasi, du machst Beratung in dem Fall?
Ja.
Und die kommen zu dir und mit einem Problem und du löst es? Oder wie verstehe ich das?
Ich habe so ein Problem mit diesen Begrifflichkeiten von wegen Mentoring und Beratung und Coaching, weil, also ich wusste, ich will keine Agentin mehr sein, weil ich will nicht die Verantwortung nach vorne tragen und für jemanden losrennen, aber ich kann jemandem sehr gut dabei helfen, so einen Weg, also auch die richtigen Fragen zu stellen, das Thema richtig gut zu erzählen. Ich kann total gut editieren, ich kenne die ganzen Kunden, die ganze Arbeitsweise, die ganze Art, wie wir Geschichten erzählen können. Und ich glaube, das ist was sich verinnerlicht hat die letzten Jahre bei mir. Und diese Methodik, wie ich arbeite, die ist eigentlich ganz simpel. Also ich glaube, und so bin ich eben auch gestrickt, die meisten Fotografinnen und Fotografen, die jetzt nicht eine Agentur haben wie Ostkreuz, finden es oft ziemlich einsam. Wie man arbeitet, ne? Ja. Und das blockiert ziemlich viele, es sei denn, sie haben so ein Manager-Gen oder so ein krasses Gen in sich, was sehr viel Ehrgeiz und Antrieb und ich belese mich immer und gehe nach vorne, ne? Also wenn man das hat, dann kommt man total weit, und da hat es einfach sehr viel damit zu tun, dass wenn ich das nicht habe und auch nicht so Inspiration ständig wie bei Ostkreuz oder so, oder auch so diese Auseinandersetzung, muss ich mir eventuell Kolleginnen und Kollegen, oder muss mir das irgendwie aneignen. Und ich habe, ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht diesen Weg gehabt, den ich gehabt habe, und ich wäre doch Fotografin geworden, hätte ich mir schon so jemanden gewünscht wie mich jetzt, weil es sehr, zum einen, weil ich jetzt mal in dem Mikrokosmosfeld da doch schon eine Expertin bin, und weil ich sehr gut, glaube ich, so einen Weg begleiten kann oder irgendwie auch Hinweise geben kann oder eben das, was ich alles aufgezählt habe, editieren und nach vorne gehen. Und weil es sehr motivierend ist, ist es sehr erfolgsbringend. Also es ist, es motiviert, und es ist dadurch, dass sie natürlich auch Geld ausgeben, um mit mir zu arbeiten, ist es auch nochmal so ein bisschen Druck, weil ich muss ja Geld verdienen, um jemanden zu bezahlen, um weiterzukommen. Und ich glaube, das sind so ein paar Bausteine, die sind sehr sinnvoll für Weiterkommen und für dieses dahin kommen, wo man möchte. Ja.
Okay, gibt es so Klassiker, die du sowieso jedem raten würdest? Oder mal anders gefragt, was bekomme ich von dir, wenn ich ankomme und sage, du, ich bin gerade mit dem Studium fertig, ich mache ganz schöne Arbeiten, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wo ich damit hin soll.
Ja, ich glaube, der Klassiker ist vielleicht jetzt doch eine Methode, aber es geht darum, ich glaube, ich würde dich fragen, ey, was wäre das Allertollste? Also was wäre in einem Jahr das Allertollste, wo du mir dann erzählst, was alles passiert ist, was du erreicht hast, was du erzählst, wie viel Geld du verdienst. Also diese ganzen Bausteine. Also wirklich zu sagen, das ist der Hit. Und das ist ja das Prinzip, was ich immer hatte, dass ich gesagt habe, und dann bin ich bei Ostkreuz. Und dann, also ich wusste immer ziemlich genau, was mir echt ans Herz geht, also was ich richtig gut finde. Oder wo ich dann echt sagen würde, cool, voll krass. So, ja. Die andere Sache ist, habe ich dann wirklich cool gesagt, als ich bei Ostkreuz war. Aber die Tatsache, dass das funktioniert hat, dass ich als 22-Jährige in Köln sitze und sage, ich arbeite mal bei Ostkreuz, obwohl die mich nicht kennen und irgendwann rufen die mich an, das ist so ein Prinzip, an das ich total glaube, weil das bedeutet einfach was mit Fokus und mit Betrachtung und auch dieses nach außen schauen, was finde ich gut, also wo will ich hin, was inspiriert mich. Und das ist dieses, was bei mir im Leben immer funktioniert hat. Also als ich mich selbstständig gemacht habe und am Anfang auch noch dann so Sachen gemacht habe, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so meins wären, habe ich aber gemerkt, ey, das finde ich richtig cool. Also ich liebe es, mit tollen Fotografinnen und Fotografen zusammenzusitzen, mit denen ich auch abends ein Bier trinken würde. Und wir arbeiten daran, wie die weiterkommen. Und es geht auf. Also, weil die zu mir passen. Sagen wir es mal so. Mhm. Ich könnte es jetzt nicht mit jeder x-beliebigen Modefotografin aus New York, weil das ist viel zu fern. Aber klar gibt es hier Leute, die machen Mode oder erzählen genau sich selbst oder wissen, was.
Und okay, würde es in Deutschland in der Fotografie Bereiche geben, wo du sagen würdest, nee, ist nicht, kann ich dir nicht helfen, ist nicht, habe ich keine Ahnung von?
Keine Ahnung. Ich würde, wenn jemand sagt, ich will im Kunst- und Ausstellungsfotografiebereich Geld verdienen, dann würde ich sagen, ich glaube, da kann ich dir nicht helfen, ja. Mhm. Also nicht, weil ich da nicht auch Galeristen und Kontakte kenne, sondern weil es da einfach nur noch 0,2% gibt, die da schon drin waren, ne?
Ich denke jetzt an so Spezialbereiche, ne? Sowas wie klassisch Food-Fotografie zum Beispiel. So, wenn da jemand kommt und sagt, du, ich will einfach, ich mach das schon, aber das muss noch mehr werden. Würdest du da sagen, ja, lass uns mal unterhalten?
Ja, hatte ich auch schon. Also kenne ich eine, aber es ist komplett logisch, warum die in der Food-Fotografie ist und warum sie da weiterkommt. Und eventuell hat sie da auch schon ein Netzwerk. Und wenn sie noch keins hat, dann ist es ganz gut, sich da aufzubauen und vielleicht auch so ein bisschen. Also es muss für mich Sinn machen, warum die da reinpasst. Und es gibt einfach sehr viele Nischen. Und ich lerne manchmal Leute kennen und die funktionieren in dieser Nische wirklich gut und sind erfolgreich darin. Und wenn ich verstehe, warum, oder wenn da schon sowas vorgegeben ist, dann kann ich allen sowieso helfen, aber ich muss das verstehen. Und es muss, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Berechtigung im Sinne von haben, das hat was mit der Person zu tun, dass sie da ist, wo sie ist. Und sie hat da eine große Begeisterung auch für diese Welt, in der sie da ist oder in der sie mehr sein möchte. Und das funktioniert. Also da würde ich sagen, da hatte ich auch schon in der Mode und in den unterschiedlichen Bereichen, aber die haben sich authentisch erzählt. Und vom Grundprinzip war das nicht so weit weg wie Ostkreuz, weil auch Julian Röder oder alle mal eine Modestrecke gemacht haben für die Neon oder für so und verstanden haben, warum sie das jetzt erzählen. Also was das mit ihnen zu tun hat. Und dann kann es eben sehr übertragbar alles sein. Aber dieses Verständnis muss ich halt haben. Und dann, dann funktioniert es.
Ja, okay. Aber ich höre da so eine Richtung, Bereich Editorial angewandt, also nicht klassisch hart kommerzielle Werbefotografie, ne? Das ist ja nochmal so eine ganz eigene Szene. Ich meine, du hast selber früher assistiert, sagst du. Dann weißt du ungefähr, was ich meine. Ich habe ja auch mein halbes Leben lang nur assistiert. Das heißt, dass ich weiß, dass das einfach extrem unterschiedliche Welten sind. Die haben manchmal kleine Überschneidungen, aber ansonsten sind das wirklich, das ist eine ganz andere Welt. die dort herrscht.
Ja.
Also in meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ob du das erlebt hast.
Man muss einfach mal Produktionsgeschick haben, ne? Also wenn man in der Welt arbeitet, das könnte einfach nicht jeder. Aber ich weiß jetzt auch nur, das war ja auch das Erste, was passiert ist, als ich bei Oscorts angefangen hatte, hat Thomas Meyer die FAZ-Kampagne bekommen, ne? Und das waren 10 Motive und immer so, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, ne? Also diese bekannte Kampagne. Ja. Und der Grund war einfach auch, und es ist auch wieder sowas, also Thomas Meyer hat bis dato, glaube ich, keine Menschen fotografiert, sondern nur Architektur und hat Menschen vermieden. Und diese Kiste von wegen, der Kopf steckt immer hinter einer Zeitung, das war fast schon so logische Konsequenz, dass er sich da mal annähert. Mittlerweile macht er ja fast nur Porträt. Und der Grund war einfach auch, weil eine Freundin von mir zufällig gerade Geschäftsführerin bei Scholz & Friends geworden ist und zuständig für diese Kampagne war und gefragt hat, ach, du bist jetzt bei Oscorts, gibt's da jemand, der das machen kann? Und da Katrin so meine beste Freundin war, haben wir darüber beim Wein gesprochen. So. Und ich habe gesagt, Thomas Meyer, also klar, wir haben Thomas Meyer vorgeschlagen. Das ist der Erste, der so klar ist in dem Moment und der auch so gepasst hat, also wo alles gepasst hat, der aber auch so ein so eine Struktur hat, um so eine Produktion zu leiten, weil das nicht einfach nur ein Tag Motiv war, sondern weil es einfach mal 3 Wochen Arbeit war pro Motiv, mindestens. Ja. Ich glaube, viel mehr. Genau, und das zu verstehen, dass was das mit seiner, also zum einen ist es gar nicht so weit von seiner Fotografie weg, die er eh gemacht hat. Also er hat natürlich mehr, da wurde natürlich noch mehr arrangiert. Aber das andere ist zu verstehen, wie er menschlich ist und ob das irgendwie funktioniert und inwieweit das gar nicht so weit weg ist von, ich glaube, das ist sowieso das Spannende. Die Werbung, mit der ich zu tun habe, auch, und auch die, die bei Oscorts passiert ist, das waren zum Teil ja auch große Kampagnen. Die sind aber immer auf die Leute zugekommen, weil sie dachten, so wie Anne Schön-Harting jetzt irgendwie diese Belle Etage-Serie gemacht hat, möchten wir Brioni jetzt die Kampagne. Und das ist ganz oft passiert, auch bei den Malers oder bei egal wem. Die haben gesagt, ach, die Malers fotografieren so und so, wir hätten gerne eine Mode-Shooting fürs Zeitmagazin oder so, ne? Oder für
Aber so funktioniert es ja allgemein. Also das ist ja schon fast so ein allgemeiner Grundsatz.
Aber,
ne? Man sucht sich jemanden, der hat schon mal eine Frau mit einem, also ich dachte das jetzt ganz platt, ne? Eine Frau mit einem Ball in der Hand fotografiert. Ach, guck mal, da ist, also genau so haben wir uns das vorgestellt. Dann nehmen wir doch die kann eine Frau mit einem Ball fotografieren. Klingt einfach, ist aber ganz oft leider die Denke dahinter.
Ja, aber ist auch einfach, oder?
Ja, das war auch wieder nur eine Feststellung. Das war gar nicht wertend, sondern das ist schon manchmal, wie simpel das funktioniert. Ne? Ja. Der Glaube, nur weil jemand einfach alles fotografieren kann, bedeutet das noch lange nicht, dass man ihn für irgendwas bucht.
Ach genau, ja.
Sondern im besten Falle geht es um Produktionssicherheit, nämlich, okay, hat's schon mal so fotografiert, so haben wir uns das vorgestellt, ja, passt doch. Dann wissen wir, dass das auf jeden Fall schon mal halbwegs gut über die Bühne geht, weil da geht es ja nicht um 500 € Editorial-Budget, sondern da kannst du noch ein paar Nullen dranhängen, wenn es um ein paar Wochen geht. Das muss
aber
halt sitzen.
Ich glaube trotzdem, dass diese Kluft zwischen, das ist diese poetische Editorial-Fotografie und das ist die böse Corporate-Fotografie, da gibt's noch so ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß oder jetzt auch bei Werbung, weil ich echt sowohl schon bei Ostkreuz, damals war noch nicht so viel Werbung, aber es ist halt immer mehr ineinander übergegangen und jetzt ist natürlich sehr viel Werbung auch und Corporate, als auch jetzt in meiner Einzelarbeit, das muss schon was mit dem zu tun haben, was ich mache. Und im Idealfall verbiege ich mich nicht, nur weil ich jetzt irgendwie für ein großes Unternehmen arbeite und Geschäftsbericht mache. Da gibt's viele tolle Beispiele, wenn man sich anguckt, was Matthias Ziegler für Corporate-Fotografie oder Geschäftsberichte für alle gemacht hat und wie viel das mit seiner klassischen Zeitmagazin- oder SZ-Magazin-Fotografie zu tun hat, dann ist es ja wirklich ein Beweis dafür, dass man genau sowas möchte. Ne? Also und
nee, absolut. Also wie gesagt, ich wollte da keinen Schwarz-Weiß draus machen.
Also das Ziel ist einfach, sich da treu zu bleiben und es eben nicht so sehen als, also ich finde es wichtig, dass man mindestens 2-3 Tage Corporate, nenne ich es jetzt mal, im Monat macht, um sich einfach die Basis zu finanzieren, um freie Arbeiten weiterzumachen und um ja auch die Freiheit zu haben, ja, nicht auf dieses Equipment, ist alles so teuer außenrum und wir müssen da einfach gucken, dass wir da stabil zum Kreativarbeiten eben so ein Fundament haben, denke ich. Und das geht schon genauso gut, wenn ich aus dem Editorial komme, dass ich mir dort ein paar Kunden suche, die trotzdem meine Sprache möchten und trotzdem richtig gut bezahlen. Es gibt einfach viel. Und das meinte ich, glaube ich, vorhin, dass es nicht mehr so leicht zu erkennen ist. Ich glaube, ich meinte das vorhin. Also es ist nicht mehr so leicht zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Kunden auf einmal. Es gibt sehr viel Bedarf an Fotografie. Und es ist sehr zerklüftet auch, ne? Und es gibt halt sehr große Unterschiede. Und zu finden, welche Agentur jetzt oder welches Unternehmen lässt mir die Freiheit in meiner Sprache und vielleicht sogar in meiner Beratung, was sie alles haben könnten für Fotografie, um sich darzustellen, das ist natürlich nicht mehr so klar so. Und das kann man aber auch finden.
Okay, was würdest du denn jungen Studierenden raten, wie sie da an diesen Punkt kommen? Weil wenn man aus dem Studium rauskommt, dann ist man an so einem Punkt, wo ja eigentlich noch nichts entwickelt ist. So, man hat höchstens eine Idee, wo das hingehen kann, aber das ist ja wirklich ein langer Weg. Ne?
Also ja.
Es gibt natürlich Ausreißer, Leute, die schon während des Studiums plötzlich, da macht's bumm, und die sind da, so Nikita Teljoschin und so, die sind alle schon während des Studiums plötzlich, haben die ihren Weg gefunden, aber das ist ja nicht gang und gäbe, das sind ja Einzelfälle. So, der Großteil, das ist ganz schön eine Plackerei. Also gibt's da Tipps, um das einfacher zu machen? Ich frage jetzt ganz einfach für Studierende, die zuhören.
Ja, kommt ja auch drauf an, was man will, ne? Ich glaube, es gibt auch Leute, die sind total glücklich, wenn sie irgendwo in einem Kontext sind und einfach nur Fotos machen und jetzt gar nicht sich unbedingt weiterentwickeln in der freien Arbeit oder in ihrer Sprache oder das Porträt. Finde ich ja sehr wichtig. Das ist immer so ein großes Thema bei uns. Wie ich das Porträt einfach jetzt mal intensiver erzähle oder wie ich das Selbstbestimmte erzähle, so mir da was überlege. Und also wenn man diesen Anspruch jetzt nicht hat, kann man, glaube ich, ganz gut Arbeit finden, jetzt einfach um Geld zu verdienen. Und wenn man jetzt aber so einen Anspruch hat, beides zu vereinen, also diese freie Idee, die man zu fotografischen Arbeit macht, oder die durch irgendwas inspiriert ist, was mit euch zu tun hat oder mit ihr eben. Und dann eben dieses, okay, ich muss aber gleichzeitig Geld verdienen. Also so. Und ich glaube, das zu wissen ist schon mal sehr wichtig am Anfang, ne? Also dass es besser ist, nicht nur in einer Schiene zu landen, sondern dass ein guter Ausgleich wahrscheinlich eine gesündere Arbeitsweise später hervorbringen wird, wenn man den Anspruch überhaupt hat. Und sich nach außen also zu orientieren und ganz viel nach außen zu schauen und ganz viel zu schauen, wie arbeiten andere Fotografinnen und Fotografen, wie verwenden die Magazine gerade die Fotografie, was gibt es überhaupt gerade alles, also ganz viel Input, das kann ich auch nur allen raten, also um das zu verstehen einfach auch, ne, wofür man arbeiten kann und sich zu inspirieren, was man erzählen kann, ja.
Ja, genau, Inspiration, also soll nicht darum gehen, zu gucken, was machen die anderen, das auch zu machen, sondern nur zu gucken, okay.
Nur Inspiration,
Genau, ne, wie kann ich das, was mich interessiert, wie passt das überhaupt da rein und was muss ich machen, damit das, was da passiert, auch zu mir passt.
Ne? Ja, also, auf jeden Fall.
Das ist ja schon ein Unterschied.
Ja, und es kann aber auch, diese Inspiration kann auch sehr, kann einem auf eigene Ideen bringen. Also ich glaube, ich fand so eins meiner Lieblingsbücher ist ja auch von Patti Smith, Just Kids, weil das so ein, diesen Werdegang eben in der kreativen Arbeit, ne? Also die treffen sich da in New York und haben alle noch gar nichts und sind noch nichts und dann innerhalb von diesem Chelsea Hotel Kontext und so werden die auf einmal alle ganz riesig und das nur, weil sie sich so gegenseitig betrachten und auch gucken und Fragen stellen und sagen, geh doch mal dahin. Also so dieses Offensein für andere und ich finde sowas ganz inspirierend, ehrlich gesagt, weil man dann eben auch weiß, es geht nicht darum, das jetzt selbst zu werten, was ich da jetzt sehe und für mich zu sagen, es ist noch nichts oder es ist nicht, sondern es geht eben um den Weg da so. Ja, auch die Freude daran, diesen Weg zu gehen oder ja, sich zu vernetzen und zu schauen, was könnte da der nächste Schritt sein oder wo kann ich da hin mit? Ja.
Okay. Also ich habe nahezu keine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, gestellt. Das ist aber wundervoll, weil du sehr ausführlich die meisten schon irgendwie über Umwege abgeklappert hast. Also ich musste gar nicht viel Fragen stellen. Das war sehr, sehr toll. Alles, was ich jetzt fragen würde, wäre so ein Abhaken, und das brauchen wir nicht. Wir müssen nichts mehr abhaken. Ich glaube, du hast so viel schön erzählt. Also falls du keine Fragen mehr hast oder nichts mehr erzählen möchtest, falls du was loswerden möchtest, falls du abhaken. Für irgendwas Werbung machen, falls du irgendwas bewerben möchtest, kannst du das jetzt tun. Ansonsten bin
ich bin ganz glücklich. Es ist sehr viel Zeit vergangen, sehe ich gerade. Ich dachte, mehr als 20 Minuten möchte ich eigentlich nicht sprechen, aber es ist ganz...
Okay, dann solltest du dir das nochmal anhören. Das hast du bereitwillig sehr schnell erledigt, diese 20 Minuten.
Ja, nee, ganz fantastisch. Vielen Dank für die Einladung.
Also, ja, du, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so bereitwillig erzählt hast, vor allem aus der Ostkreuzzeit. Das war gar nicht mein Plan, so viel über Ostkreuz zu reden. Sowas war aber sehr schön.
Ja, danke.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke dir, ja. Bis bald. Tschüss.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen, Kultureinrichtungen, Kultur, Gemeinschaften.